Gnade sei mit uns und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns miteinander beten. Herr, bitte bereite dein Wort, dass es uns erreicht. Bitte bereite dein Wort, dass wir daraus nehmen. Bitte bereite dein Wort, dass es uns Wegweiser wird. Amen. Liebe Geschwister, ich möchte heute gerne noch einmal einen Predigttext zu Gehör bringen. Den habt ihr vor 3-4 Wochen bereits gehört. Der lag der Predigt zugrunde, die David Böttger euch gehalten hat. Ich hatte mich mit David verständigt. Er hat sehr viel theologischen Hintergrund einmal sichtbar und verständlich gemacht. Ich möchte eine andere Perspektive einnehmen. Es geht um eines der Ereignisse unserer Bibel, in der der Vorhang zur Seite gezogen wird und Menschen einen Blick aus der sichtbaren Welt in die unsichtbare Welt tun können. Und die Frage ist, was bringt uns das, wenn wir mal über den Rand der Wirklichkeit hinaus blicken dürfen in die Wirklichkeit, die dahinter liegt? Ich will es gerne festmachen an, ja, vielleicht Literatur eurer Kindheit. Manche von euch, ich jedenfalls auch, habe gerne Abenteuergeschichten gelesen, Geschichten von Heldentaten. Die hinterlassen etwas in mir. Und zwar hinterlassen die in mir, es ist möglich. Es ist möglich, Drachen zu widerstehen. Es ist möglich, Dinge zu tun, die man sich selbst nicht zugetraut hat. Es ist möglich, dass man Menschen rettet in verzweifelter Lage, obwohl man nur einer ist. Helden berichten davon. Dass ich mich mit den Helden nicht messen kann, weiß ich auch, aber alleine der Umstand der Möglichkeit verändert etwas. Und so ein ähnlicher Mechanismus wird von Jesus angewendet. Ich möchte euch zunächst diesen Text noch einmal lesen. Nach wenigen Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihnen. Petrus aber antwortete und sprach zu Jesus: Herr, hier ist gut sein. Willst du, will ich hier 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf, fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berg hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach: Ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem etwas sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Der Herr segne an uns dieses Wort. Zunächst einmal der Bericht von einem faszinierenden Schauspiel. Warst du schon mal dabei, als sich etwas verklärt hat? Dass Menschen im Nachgang vergangener Ereignisse verklären. Das ist keine Seltenheit. Zum Beispiel wird immer wieder mal die DDR verklärt und Leute erzählen, wie schön das damals war und haben vergessen, wie beschwerlich es war. Verklären hat für uns so diesen Touch gekriegt, in der Erinnerung wird das Bild geschönt. Hier passiert mehr. Ich gebrauche mal Worte unserer Zeit. Hier wird ein Portal geöffnet, ein Portal in eine andere Welt. Ein Portal in Gottes Herrlichkeit. Und das Licht aus dem Reich Gottes beleuchtet die Dinge auf dieser Erde. Und dieses Licht hat eine Art, dass alles, worauf dieses Licht fällt, anders wird. Und in dem Falle wird Jesus sichtbar, wie er in der Ewigkeit sichtbar ist. Die Jünger stehen staunend davor, weil es dafür keine Erklärung gibt, keine innerweltliche Erklärung. Und ihnen kippt die Kinnlade runter, als sie plötzlich Personen sehen und erkennen, die bereits in der Ewigkeit sind, Mose und Elia. Aus Gründen, die ich euch nicht erklären kann, wird hier etwas vollzogen, was sonst unter Totenbeschwörung läuft. Wenn Menschen wollen, dass Menschen aus der Ewigkeit zurückkehren, überschreiten wir die Linie des Erlaubten. Und hier kommen diese Personen selber. Das ist die andere Richtung. Und sie halten Dienstberatung mit Jesus. Erlaubt man diesen modernen Begriff. Und Jünger stehen und staunen. Ich wollte fragen, warum passiert das? Und diese Frage kann ich nur beantworten, wenn ich den Zusammenhang etwas weiterspanne. Ich will euch gerne erzählen, was sich danach ereignet. Sie steigen vom Berg runter, die drei sind erfüllt von dem Erlebnis, denn sie haben Herrlichkeit gesehen. Und wer mal irgendwo etwas Herrliches gesehen oder erlebt hat, der schwebt ein bisschen. Na, ich schwebe im Moment auch ein bisschen. Der Eindruck von 5 wunderschönen Rüstzeittagen, da ist alles andere ein bisschen unwirklich. Du bist übermüdet, aber du merkst es nie. Du bist noch auf Adrenalin. Jesus mutet seinen Jüngern im Anschluss daran eine harte Landung zu. Es schließt sich nämlich der Bericht an, sie steigen vom Berg herunter und unten am Fuß des Berges, dort wo die anderen Jünger warten, erwartet sie Tumult. Inmitten einer aufgeregten Menge, in der die Schriftgelehrten und die Jünger heftig miteinander diskutieren und streiten, steht ein Vater mit seinem Kind. Jesus tritt durch die Menge hindurch und fragt, was macht er hier? Und der Vater sagt zu Jesus, ich habe deine Jünger gebeten, dass sie meinen Sohn heilen, aber sie vermochten es nicht. Jesus fragt nach, woran dieser Junge erkrankt ist, der Vater erklärt es und Jesus heilt diesen Jungen. Und die Jünger stehen ein bisschen betröppelt da, denn sie vermochten es nicht. Und anschließend fragen die Jünger Jesus, Herr, warum konnten wir diesen Knaben nicht heilen? Und Jesus antwortet sehr sachlich, der Geist, der diesen Jungen befallen hatte, weicht nur durch Fasten und Beten. Jesus geht kompetent damit um. Und beide Ereignisse stehen direkt nebeneinander. Das Erlebnis der Jünger herrlich und die harte Landung in der Realität dass sie Dinge nicht vermögen, die Jesus vermag. Und beides ist wahr. Weil Jesus beides ist. Jesus ist der Sohn der Maria. Jesus ist aus Fleisch und Blut. Jesus isst und trinkt. Jesus schläft nachts. Er fühlt und er altert. Er ist ganz Mensch. Aber gleichzeitig ist er Gottes Sohn. Er hat die gleiche Macht, die der himmlische Vater hat. Er verfügt über die gleiche Weisheit, die Gott hat. Und er liebt auf die gleiche Weise, mit der Gott liebt. Beides ist wahr. In der Verklärung spricht die Stimme: Dies ist mein lieber Sohn. Ganz Gott. Und dann läuft er auf der Erde, ganz Mensch. Und jeder Versuch, das zu harmonisieren, ist zum Scheitern verurteilt. Das ist eine der größten Leistungen der Christen im ersten Jahrhundert nach Jesu Auferstehung, dass sie akzeptiert haben, Jesus ist beides und wir können es mit dem Verstand nicht fassen. Wer das nizänische Glaubensbekenntnis mal liest, dort ist es ausdrücklich beschrieben. Und längst durch die Kirchengeschichte hat es Versuche gegeben, aus Jesus den besonderen Menschen zu machen. Mach's genauso wie Jesus, dann bist du ihm gleich. Er das hehre Vorbild. Und längst durch die Kirchengeschichte hat es Versuche gegeben, aus Jesus dieses engelgleiche Wesen zu machen, dem wir sowieso nie genügen können. Und beide Versuche sind falsch, weil sie Jesus beschränken auf eine der beiden Naturen. Man nennt sie die Zwei-Naturen-Lehre. Etwas anderes haben wir nicht. Er ist beides. Und dort, wo Jesus auftritt, ist beides da. Er spricht mit dem Vater. Er fühlt die Verzweiflung dieses Vaters und er sieht mit seinen Augen, wie ein Geist dieses Kind quält und zu Boden reißt und töten will. Ganz Mensch. Und er gebietet diesem Geist und dieser Geist muss gehen. Ganz Gott. Beides. Mehr kann ich dazu nicht erklären. Aber muss ich auch nicht. Ich möchte die Frage beantworten, was hat das mit uns zu tun? Mehr, als es zunächst scheint. Ich darf nämlich eins, ich darf Jesus in mein Leben hereinbitten, in meine Familie hereinbitten, in unsere Gemeinde hereinbitten, in diesen Ort hereinbitten. So wie damals der Vater Jesus begrüßt hat, in dieser tumultartig aufgeregten Menge. Und weil Jesus voller Liebe ist, wird er das gerne tun. Und ich darf sagen, Jesus, wohne in meinem Herzen. Er wird es tun, weil er liebt. Und er wird destruktive Mächte hinausschmeißen, weil er Gott ist. Das haben wir diese Tage erlebt. Wir sind 47 Leute, 36 Konfirmanden und von den Konfirmanden mindestens 5, die eigentlich keine Lust hatten. Die saßen beim ersten Abendbrot, nasse Bild zurückgelehnt, Arme verschränkt, ich hock hier, weil ich muss. Sonst wäre ich nie konfirmiert und kriege keine Geschenke. Das haben die nie gesagt, aber die Atmosphäre war eindeutig. Ich habe miterlebt, wie Jesus die Herzen geöffnet hat. Wie Jesus diesen Widerstand aufgelöst hat. Eins der Mädels, die überhaupt keinen Bock hatte, Die sagte am Anfang, aber hier, Herr Bittner, das ist Wissen, ich wäre am Mittwochmittag schon abgeholt. Ein Glück, ein Tag weniger das Elend. Ne? So kam die Atmosphäre rüber. Und die hatte am Mittwochmittag trennenden Augen, weil sie schon fahren musste. Sie wäre gerne noch geblieben. Diese Offenheit, die Jesus bei den jungen Leuten ermöglicht hat, ich stehe staunend davor und kann nur sagen, danke Herr, du hast hier gehandelt. Du hast Herzen verändert. Nächste Ebene. Ich darf Jesus einladen und sagen, wohne in meinem Verstand, ganz Mensch und ganz Gott. Jesus ist ganz Mensch. Er kann denken, wie wir denken und versteht unsere Gedanken. Aber er ist doch ganz Gott und kann über unsere Gedanken weit hinausgehen. Und darum kann Jesus etwas, was mir so schwer fällt, er kann unterscheiden, was sind nebulöse Projektionen, wo ich mir etwas einbilde und was sind reale Dinge. Ich erlebe das immer wieder, dass manchmal Vermutungen sich aufblähen und Konturen annehmen und mich lenken wollen und sie sind nur Vermutungen. Aber die realen Dinge werden dadurch manchmal verdeckt. Und Jesus kann das unterscheiden, was wirklich wichtig ist und was weniger wichtig ist. Wir haben das gemerkt auf der Rüstzeit an den Inhalten. Ich will mal die 4 Inhalte benennen, an die ich mich im Moment erinnern kann. Wir hatten eine Bibelarbeit zum Thema Du bist wertvoll. Für 13-, 14-Jährige eine wichtige Botschaft, denn sie stecken in einer Altersphase, in der sie sich sehr in Frage stellen. Wir hatten eine Einheit, die haben wir als Werkstattgottesdienst gefeiert. Ziemlich beste Freunde war der Titel. Manche mögen den Film kennen und wir haben die Frage gestellt, was bedeutet das, wenn Jesus an deiner Seite ist wie ein guter Freund und was bedeutet das, wenn Jesus dich verändert, dass du für andere Freund sein kannst? Beide Richtungen, die vertikale und die horizontale. Wir hatten eine Einheit, in der es darum ging, Glaube und Wissenschaft, Gegensatz oder Ergänzung. Und wir hatten eine Einheit zum Thema Leid. Denn auch die 13-, 14-Jährigen haben Leid erlebt oder stecken drin. Und es war faszinierend, welche Gespräche dort entstanden sind. Es war faszinierend, wie die jungen Leute darauf reagieren. In einer SMS am Donnerstagabend eine Mutti fragt, mein Kind ist völlig verwandelt nach Hause gekommen. Es hat mir erklärt, dass es enger mit Gott verbunden sein will, ob man nicht eine Bibel kaufen kann. Da stehst du daneben, hast tränende Augen und fragst, wie ist das passiert? Hier hat Jesus gehandelt, an einem jungen Menschen. Und Jesus hat auch die Perspektiven verändert. Es gibt so kleine Indikatoren. Ich habe am ersten Abend eine Challenge ausgerufen, wer am letzten Tag alle Vornamen fehlerlos kennt, kann jeden also mit seinem Namen ansprechen, kriegt einen Döner. Voriges Jahr waren es 5, die sich dieser Challenge unterworfen haben, dieses Mal waren es 15. Na, unser Dönermann wird sich freuen. Aber dazu muss ich jetzt stehen. Aber was heißt das? Aus 10 verschiedenen Orten, alle Ortschaften des Kirchspiels waren vertreten, plus 13 Mitarbeiter. Wenn jemand fehlerlos alle Vornamen kennt, heißt das, er hat sie sich eingeprägt. Heißt das, er hat ein Interesse an den anderen. Na, du hast welche, deren Namen kannten alle schon nach einer Stunde. So die lauten, forschen Typen. Und dann gibt es aber auch die Stillen, die in der großen Runde nichts sagen. Und auch die Namen kannten sie. Hier hat Jesus im Verstand gearbeitet, hat den Verstand geweitet, sodass sie sich gegenseitig wahrgenommen haben. Herrlich. Das sind so die Wunder, die Pfarrer erleben dürfen. Und du stehst daneben und sagst, es ist ein bisschen wie Verklärung. Auch das Dritte, ich kann sagen, Jesus, wohne in meinem Tun. An zwei Nachmittagen waren wir in einer Turnhalle. An dem dritten Nachmittag ist ein Teil der Runde bowlen gegangen. Und im Sport, im Wettkampf, werden bei manchen Charakterzüge sichtbar, die du nicht erwartet hast. Na, wenn die jungen Männer anfangen zu kämpfen, da fallen schon mal Worte, die nicht mehr so ganz christlich sind. Und wenn im Volleyball jemand die Angabe das dritte Mal verhauen hat und hat der anderen Mannschaft Punkte geschenkt, dann wird gelegentlich schon mal ein bisschen merkwürdiges Lob ausgesprochen. Und das fiel aus. Auch der Fehler macht, gehörte zur Mannschaft dazu. Da fielen keine bösen Worte. Herrlich. Wenn junge Leute einander zugestehen, ich glaube dir, dass du dein Bestes gegeben hast und das genügt. Da ist im Herzen was passiert. Da ist eine Wertschätzung gewachsen. Ja, und wenn wir verloren haben, ist nicht so schlimm, aber Spaß hat es gemacht. Und ich sage euch, Geier hat seit vorigem Jahr eine wunderschöne Turnhalle. Wir waren noch auf die alte abgeranzte Turnhalle eingestellt, kalt und schmutzig, die gibt es nicht mehr. Haben eine herrliche Turnhalle, da drinnen möchtest du Kaffee trinken. Und wir durften dort Volleyball spielen, ist noch schöner. Jesus, danke, dass du die Herzen verändert hast, hast Fröhlichkeit geschenkt, eine Fröhlichkeit und einen Respekt füreinander, die auch dann halten, wenn es mal ein bisschen angespannt ist. Ich darf bezeugen, es ist wahr. Wenn Menschen sagen, wohne in meinem Herzen, wohne in meinem Verstand, wohne in meinem Tun, verändert sich etwas. Jesus versteht, was wir machen, versteht, was wir fühlen, versteht, was wir denken, weil wir ganz Mensch sind. Und doch ist er ganz Gott. So habe ich diese Passage bei Matthäus verstanden. Wenn du Jesus einlädst, lädst du jemanden ein, der direkt verbunden ist mit der unsichtbaren Welt Gottes. Und du lädst den ein, mit dem die ganze Kraft Gottes zu dir kommt und Gott Dinge verändern und bewegen kann, die wir Menschen nicht verändern und bewegen könnten. Aber er kann es. Jesus ist ein Leitbild, das auch, aber er ist viel mehr. In ihm begegnet der lebendige Gott. Und deshalb will ich mit einer Frage schließen. Darf Jesus in dir wohnen? Amen. Und der Frieden Gottes, der größer ist als das, was wir verstehen können, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.